Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am Sonntag Rogate, da ist es nicht schwer, das Thema des Sonntags ausfindig zu machen. Rogate, lateinisch, betet. Ums Beten soll es heute gehen, ums Gebet. Das Gebet ist einer von vier Grundbausteinen jeden Gottesdienstes. Ich sage es ja am Anfang beim Sündenbekenntnis auch. Gott loben in Liedern und Psalmen, das gehört dazu. Auf Gottes Wort hören, das gehört zum Gottesdienst. Zu Gott beten und vor allem dann vor ihm unser Herz ausschütten, auch unsere Schuld vor ihm bekennen. Und als vierten Baustein Gottes Gnade empfangen, in jedem Gottesdienst mindestens durch den Segen und manchmal auch durch die heilige Taufe und das heilige Abendmahl. Wie grundlegend das Gebet für uns Christen ist, beschreibt Martin Luther praxisnah und anschaulich, wie er war. Er sagt, wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. Eines Christen Handwerk ist Beten. Ich schließe jetzt daraus, wenn ich das mal weiterdenke, wenn ein Schuster keinen Schuh mehr macht oder repariert, er bleibt Schuster, aber er gibt seinen Beruf praktisch auf. Praktisch. Wenn ein Schneider keine Kleidungsstücke mehr macht und repariert oder herstellt oder bearbeitet, dann gibt er praktisch seinen Beruf auf oder lässt ihn ruhen. Und wenn man das jetzt auf den Christen überträgt, dann heißt das, wenn ein Christ nicht mehr betet, dann gibt er praktisch seine Berufung zum Christsein auf oder lässt sie ruhen. Unser heutiger Predigttext aus dem Buch Sirach, der handelt vom Beten. Das Sirach-Buch ist ein besonderes Buch, in vielen Bibeln ist es gar nicht drin. Streng genommen keine biblische Schrift, sondern gehört zu den alttestamentlichen Apokryphen, die der Bibel sehr nahe stehen. Und da zitiere ich noch einmal Luther, der sagt, gut und nützlich zu lesen sind sie, aber eben nicht die Bibel. Immerhin, einige Worte aus dem Buch Jesus Sirach sind auch im Neuen Testament zitiert oder es gibt Anspielungen darauf. Und eines unserer bekanntesten Kirchenlieder, quasi ein protestantischer Schlager, entstammt auch dem Buch Jesus Sirach. Ich weiß nicht, ob es jemand weiß. Jesus Sirach 50, müssen Sie mal lesen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Das ist nicht in Reimform, aber vom Inhalt her quasi wörtlich in Jesus Sirach enthalten. Also haben wir guten Grund, uns auf diesen eigentlich nicht biblischen Predigttext heute gerne einzulassen. Ich lese aus Sirach 35 die Verse 16 bis 26. Da heißt es, er, Gott, hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Waisen nicht, noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt? Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken, doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost. Und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält. Der Herr wird nicht säumen noch Langmut zeigen, bis er den Unbarmherzigen die Lenden zerschmettert. Auch an den Heiden wird er Vergeltung üben, bis er die Menge der Frevler vernichtet und die Zepter der Ungerechten zerbricht, bis er dem Menschen nach seinen Taten vergilt und die Werke der Menschen nach ihren Plänen, bis er seinem Volk Recht schafft und es erfreut mit seiner Barmherzigkeit. Sein Erbarmen erquickt in der Zeit der Not wie Regenwolken in der Zeit der Dürre. Soweit Sirach 35. Dieser letzte Vers, liebe Gemeinde, der gibt uns ein starkes Bild und einen entscheidenden Denkanstoß zum Thema Gebet. Denn wenn wir beten, erleben wir ja oft eine Verzögerung. Wie viel tausend Christen beten seit Jahrzehnten, dass Gott den Kriegen und dem Blutvergießen ein Ende bereite. Und doch gebiert ein Krieg den anderen. Verzögerung. Wie viele tausend Christen haben in den letzten Jahren dafür gebetet, dass keine Flüchtlinge mehr im Mittelmeer ertrinken müssen, und sie ertrinken weiter? Wie viele tausend Christen haben diese Tage dafür gebetet, dass die Corona-Welle in Indien gebrochen wird, und sie ist ungebrochen? Hört Gott vielleicht gar nicht, wenn wir beten? Oder sind die Gebetsanliegen, die wir haben, Frieden, Lebensrettung, Gesundheit, sind die nicht im Sinne von Gott, sind sie unchristlich? Oder ist Gott vielleicht gar nicht ein lieber Gott, ist er vielleicht gar nicht voller Erbarmen und Liebe, sodass er gerne hilft? Oder sind wir zu gering oder zu schlecht, als dass er unsere Gebete erhört? Das sind ja alles so Gedanken, die man sich da machen kann. Was wir auf jeden Fall erleben ist, wir leben in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist da unsere Not, aus der heraus wir zu Gott schreien. Wir schreien die Not der Welt ihm entgegen. Auf der anderen Seite ist Gott, der barmherzige Gott, auf den wir vertrauen, auf dessen Hilfe wir warten, aber dessen Hilfe offensichtlich noch ausbleibt an vielen Stellen. Ich habe gesagt, der letzte Vers unseres Predigtabschnittes ist da ein starkes Bild dafür. Ich lese ihn nochmal. Gottes Erbarmen, sein Erbarmen, erquickt in der Zeit der Not wie Regenwolken in der Zeit der Dürre. Stellen Sie sich also vor, es hat monatelang nicht geregnet. Die Erde ist knochentrocken, das Gras ist gelb, die Bäume werden welk, Mensch und Natur leiden. Und nun ziehen Regenwolken auf. Sie werden immer größer und kommen immer näher. Die Erde ist immer noch knochentrocken. Das Gras ist immer noch gelb. Die Bäume sind immer noch welk. Mensch und Natur leiden immer noch Not. Aber die Verzweiflung hat sich in Hoffnung verwandelt. Denn die Menschen schauen nicht mehr auf das rissige, trockene Erdreich hinunter, sondern sie schauen auf zu den Regenwolken, die aufziehen und mit Macht Erlösung bringen werden. Sie halten die Spannung aus zwischen Not und Hilfe, weil sie eine berechtigte Hoffnung haben. Sie geben nicht auf, sie lassen nicht ab, bis sich endlich der Regen auf das Land ergießt, bis endlich der Trost da ist. Sein Erbarmen erquickt in der Zeit der Not wie Regenwolken in der Zeit der Dürre, die noch nicht regnen, sondern erst sichtbar sind. Finde ich ein starkes Bild für diese Spannung zwischen unseren Gebeten und dass sie noch nicht erhört sind oft. Die erlösenden, befreienden Regenwolken, die wir als betende Christen aufziehen sehen, sind die Wolken. Und da mögen Sie sich jetzt festhalten und etwas schlucken, aber laut Jesus Sirach, und das ist auch die Wahrheit, es sind die Wolken des Gerichts Gottes. Ja, es kommt ja der Tag, an dem Gott die Völker richten wird mit Gerechtigkeit. Es kommt der Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, wie wir normalerweise im Gottesdienst im Glaubensbekenntnis sagen. Als Christen sehen wir das Gericht Gottes gewiss kommen, so wie große Regenwolken über dürrem Land. Es regnet noch nicht Gerechtigkeit, allenfalls tröpfelt es hier und da ein wenig. Aber es wird Gerechtigkeit regnen. Und das wird dann für verschiedene Leute Verschiedenes bedeuten. Für die Unterdrücker, für die Gewalttätigen wird es das Ende sein. Sirach redet sehr drastisch in unserem Predigtabschnitt. Den Ungerechten, den Ausbeutern, den Menschenschindern wird es an den Kragen gehen. Gott wird ihre Lenden zerschmettern und ihre Zepter, das sind ja die Symbole für die Macht, die Symbole eines Herrschers, die wird er zerbrechen. Zugleich wird das Gericht Gottes aber für andere Erlösung bedeuten. Rehabilitation, Befreiung, nämlich für die, denen Unrecht geschah. Denn nun richtet ein gerechter Richter, nun richtet Gott selbst. Und so sieht Sirach das Gericht Gottes als für die Welt insgesamt etwas sehr, sehr Positives, weil Gott nun Gerechtigkeit aufrichten wird. Eine gute, wichtige, interessante Sichtweise. Sirach sagt, das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken, doch bis es dort ist, bleibt er nicht ohne Trost. Bleibt er ohne Trost und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält. Dazu zwei wichtige Anmerkungen, wie ich finde, die ich noch machen möchte. Das Gebet eines Demütigen, also eines, der sich Gott unterordnet und der aufrichtig seine Grenzen und Schwächen vor Gott bekennt, dieses Gebet eines Demütigen, das braucht Zeit, steht hier, bis es wirklich bei Gott ankommt. Es wird so beschrieben, langsam steigt es auf, wie so ein Ballon, den man steigen lässt. Irgendwann ist es oben bei den Wolken und dann kommt es sinnbildlich tatsächlich in dem Bereich jenseits der Wolken, wo man sich Gott vorstellen kann, es ist ja nur ein Bild dafür, landet es dann endlich und ist dann endlich bei Gott. Das Bild, das befremdet mich ehrlich gesagt, erstmal. Jesus sagt ja ganz klar, euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das heißt, unsere Not, unsere Gebetsanliegen, die wir vor Gott herausrufen, herausschreien, die sind bei ihm ja schon bekannt, bevor wir überhaupt den Mund aufmachen. Und es ist auch so. Er kennt doch unser Herz. Und trotzdem sagt dieses Bild des Jesus Sirach von dem aufsteigenden Gebet, ähnlich wie das Bild von den aufziehenden Regenwolken, etwas Wahres. Gott kennt unsere Not, ganz gewiss, aber eben er wendet sie jetzt noch nicht unbedingt immer und überall ab. Kriege toben, Flüchtlinge ertrinken, Inder und auch andere sterben an Corona. Unsere Gebete sind, so können wir uns das vielleicht vorstellen, vielleicht hilft uns das, noch unterwegs zu ihrer Vollendung. Sie stehen noch in der Warteschlange vor Gottes Thron. In alttestamentlichen Zeiten hat man dieses Aufsteigen der Gebete, das hat man sich vorgestellt, weil man da ja auch noch Opfer dargebracht hat. Das heißt, man hat irgendwas angezündet und es gab dann viel Rauch. Und so wie der Rauch des Opfers aufsteigt und braucht, bis er ganz weit oben ist, so hat man eben gedacht, ist es mit den Gebeten auch, dass die dann wie der Rauch zum Himmel, zu Gott aufsteigen. Mich bewegt ein Element in der Offenbarung des Johannes, wo der Thronsaal Gottes beschrieben wird und die künftige Welt der Erlösten in Offenbarung 5, weil dort nämlich auch von Gebeten als Räucherwerk gesprochen wird. Da sind die 24 Ältesten um den Thron Gottes herum und dann heißt es, ein jeder hatte eine Harfe, natürlich um Gott zu loben. Und dann hatten sie alle goldene, also ganz edle Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen, so heißt es da. Die Heiligen, das sind nicht die heilig Gesprochenen in der katholischen Kirche, sondern biblisch die Heiligen, das sind immer die Christen, also so wie wir hier sitzen. Alle, die als Christen leben, zum Christsein berufen sind. Die Gebete, unsere Gebete, die sind vor Gottes Thron in goldenen Schalen. Eure Gebete sind nicht umsonst, sie verpuffen nicht einfach, sondern sie sind unterwegs zu ihrer Vollendung. Sie sind kostbar vor Gottes Thron. Das sollt ihr wissen, das dürfen wir wissen. Ein Bild, was mich bewegt aus der Bibel. Die zweite Bemerkung. Ich habe ja von Gottes Gericht als Hoffnungspunkt gesprochen, auf den wir Beter schauen, als erlösenden Regen des Trostes. Das mag sie befremden. Denn natürlich, jeder und jede von uns hat Schuld auf sich geladen, jeden Tag. Er mag beteiligt gewesen sein an Ausbeutung und Unterdrückung, vielleicht auch nur indirekt, indem er Kleider trägt, die unter ausbeuterischen Verhältnissen produziert worden sind und so weiter und so fort. Er mag Unrecht getan haben oder sie. Und deshalb auch eher mit gemischten Gefühlen auf den Tag des Gerichts Gottes zugehen. Ja, das ist so, das ist richtig. Tatsächlich haben wir allen Grund, täglich in uns zu gehen, neu zu Gott umzukehren, seine Vergebung zu suchen. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt von dem Rogate, von dem Betet. Nicht nur bringt eure Wünsche, eure Herzensnot zu Gott, sondern bringt auch eure Schuld, eure Sünden zu Gott, zu Christus und bekennt sie ihm und bittet um Vergebung und beteuert ihm, dass ihr euch bessern wollt. Dann wird er euch auch vergeben und dann braucht ihr vor dem Gericht Gottes auch keine Angst mehr zu haben. Also diesen Aspekt, den möchte ich hier auch einfach nicht wegbügeln und den möchte ich ausdrücklich nennen, weil er eben im Jesus-Sirach-Buch hier so eher fehlt. Aber ich möchte es noch einmal wiederholen. Aus der Sicht der Unterdrückten, der Ausgebeuteten, derer, die man mit Füßen getreten hat und um die sich keiner gekümmert hat, derer, deren Leben man dem Wohlstandsgott geopfert hat, aus deren Sicht bedeutet das kommende Gericht Gottes Trost und Rettung. Denn dann wird gerecht gerichtet werden, ohne Bestechung, ohne Vertuschung, ohne falsche Ideologisierung, ohne Ansehen der Person. Sirach nennt zwei Personengruppen, die zu seiner Zeit besonders schutzlos gewesen waren. Das durchzieht ja die ganze Bibel. Das waren die Witwen und die Waisen. Damals bestand die gesamte Absicherung eines Einzelnen in der Großfamilie. Man kann sagen, die Großfamilie vereinigte in sich, was heute an Regierung, Schule, Lehrstelle, Krankenkasse, Arbeitsunfähigkeits- und Rentenversicherung, Sozialamt, Wohnungsamt und Rechtsversicherung delegiert wird. Das machte damals alles die Großfamilie. Die Witwen und die Waisen, die fielen aus diesem ganzen System oft ganz plötzlich heraus und waren dann der Willkür der Mächtigen schutzlos ausgeliefert. Gott aber, so sagt Sirach, er achtet genau auf sie, auf diese Schutzlosen. Hören wir noch einmal hin auf die Worte des Predigttextes. Er, Gott, hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Waisen nicht, noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt? Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das, liebe Gemeinde, möge uns einerseits mahnen zur Demut vor Gott, dass wir uns nicht auf die Seite der Gewalttätigen und Unterdrücker stellen, sondern auf dem Teppich bleiben und uns auf die Seite der Unterdrückten stellen. Es mag uns auch ermutigen, nicht abzulassen vom Gebet. Denken Sie an Martin Luther, das Handwerk eines Christen heißt Beten. Und es möge uns hoffen lassen auf Gottes Gericht, auf Gottes Gerechtigkeit, die in diesem Gericht zutage treten wird und dann sein wird wie Regen auf dem dürren Land dieser ungerechten Welt. In Jesu Namen, Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.